Ecken-Philosophen. Der Talk von und mit Ralf Friedrichs und seinen Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen. Ja, Weihnachten steht vor der Tür, das frohe Fest ist uns teilweise schon verleidet worden, wie wir ja alle gemerkt haben. Wir wollen heute aber über den Fußball reden. Das ist, glaube ich, das, womit wir uns auch ein kleines bisschen ja von solchen Nachrichten auch mal ablenken können. So schlimm die sind, die haben ja mehr oder weniger alles beeinflusst in den letzten Tagen. Ihr wisst alle, wovon ich rede, Magdeburg. Ganz, ganz schlimme Geschichte, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Von daher lassen wir es einfach weg. Natürlich sind wir in Gedanken selbstverständlich bei allem, was da oder bei denjenigen, die da betroffen sind. Ja, wir wollen aber über den 1. FC Köln heute reden. Und da habe ich heute jemanden hier, der ja hier so zwar den Thekenphilosophen sein Debüt gibt, aber der sehr anerkannt ist in der Kölner Branche, ganz klar von der Kölnischen Rundschau, Martin Sauerborn. Herzlich willkommen, lieber Martin.
Hallo Ralf, hallo liebe Zuhörer, Zuschauer.
Ja, wir freuen uns, dass es geklappt hat und normalerweise, ich muss es direkt sagen, ist ja auch unser Co-Host hier, der Julian Witzel, der hat heute Morgen mir eine Sprachnachricht gesendet, die müsste ich euch eigentlich vorspielen, aber nein, der Junge ist krank. Also der ist wirklich, und das ist definitiv so schlimm, dass er nicht reden kann. Nicht reden zu können, ist für einen Thekenphilosophen das Schlimmste, was es gibt und gerade wenn es um den FC geht. Er hat sich aber sehr gefreut. Und an dieser Stelle, lieber Julian, du hast auch beim Tippspiel voll zugeschlagen. Also wenn das zu deiner Heilung beiträgt, 1-0, genau das hast du getippt. Obwohl, das ist ja eigentlich ein einfacher Tipp beim FC.
Habe ich auch getippt.
Tatsächlich. Ja, also dann hättest du es hier getippt, hättest du ein Fass Kölsch gewonnen.
Ah, okay, dann.
Unsere Gäste können nämlich hier ein Fass Kölsch gewinnen. Und wir untereinander aber nicht. Wir haben das jetzt einmal gemacht. Er kriegt sein Fässchen Kölsch, das steht da hinten, lieber Julian. Aber da er heute nicht da ist, müssen wir es gleich austrinken.
Okay.
Oder er kriegt es halt dann später. So werden wir es auch machen. Ja, ja, lassen wir noch direkt anfangen.
Ja.
Tabellenführung. Mein Gott, alles super beim 1. FC Köln. Fantastisch, ein toller Sieg in Kaiserslautern. Ja, wie hast du es gesehen?
Ja, vor Ort auf jeden Fall. Ich war da, fahre gerne auf den Betzenberg. Ist immer was Besonderes, den Berg hochzufahren, da anzukommen, seinen Platz zu suchen, was in dem Stadion nicht leicht ist tatsächlich, weil es so verbaut ist. Aber man ist da immer gerne da und die Stimmung ist einfach fantastisch.
Ja.
Und ja, ich habe vorher auch gelesen, der FC hat seit 2012 nicht mehr in Kaiserslautern gewonnen. Von daher muss ich sagen, ein großer Sieg. Und auch ein völlig verdienter Sieg.
Ja.
So habe ich es gesehen.
Also wenn ich jetzt allein die erste Halbzeit sehe, das war schon ein richtig, das war ein Auftritt, wo ich, würde ich sagen, der war auch einer Spitzenmannschaft der zweiten Liga durchaus würdig. Ne, das sah gut aus. Sie haben die also auch ein bisschen spielen lassen. Da kam aber gar nicht so wahnsinnig viel dabei rum. Der FC hatte selber ganz gute Chancen. Und die Maßnahme, da jetzt Paccarada auf hinten links zu setzen. Wie hast du die im Vorfeld betrachtet? Warst du skeptisch oder?
Also ich war mit dem Kollegen Christian Löhr beim Training am Anfang der Woche und da sagte er direkt, guck mal, die trainieren mit Paccarada als linkes Glied der Dreierkette. Ne? Und ich so, ja, boah, wirklich, machen sie das? Und also es hat mich tatsächlich überrascht, muss ich zugeben. Hm. Ich habe gedacht, als Pauli ausgefallen ist, habe ich gedacht, okay, da zieht den Max Finkgräfe da auf die Position, weil er schon auch im Zweikampf defensiv noch ein bisschen robuster ist als der Paccarada, aber im Endeffekt hat der Trainer, glaube ich, darauf gesetzt, dass Paccarada so die spielerische Note da reinbringt mit den tiefen Pässen auf Downs, die halt Dominik Heinz auch vorher gemacht hat. Deswegen hat er ihn, glaube ich, dahin hingestellt.
Ja, ja. Aber dass Baka Tukan da keine Rolle gespielt hat, hat mich jetzt ein bisschen überrascht, weil er hat ihn ja auch in der letzten Woche gebracht nochmal so. Aber irgendwie scheint es ja doch noch die Überzeugung noch nicht da zu sein.
Ich glaube, wenn so ein junger Spieler die ganze Hinrunde nicht gespielt hat und dann ist so ein Spiel nicht das Richtige, um in der Startelf zu stehen. Also das war schon die richtige Entscheidung, okay, ihn als Backup mitzunehmen und auch dann hinten raus noch zu bringen.
Ne? Na, er kam ja am Schluss noch und hat dann auch ein bisschen damit beigetragen, dass das am Ende auch gut ausging. Also es war auf jeden Fall eine Geschichte, wo ich dachte, also gerade wie gesagt, diese erste Halbzeit, da waren ja auch andere Sachen zu bestaunen. Also Finkgräfe hat ja fast ein Tor gemacht, hätte er eigentlich machen müssen.
Ja. Ne? Also, da fehlt halt die Spielpraxis. Ne?
Ich habe mir auch gedacht, also viele haben, ich habe das so online ein bisschen verfolgt, wie Leute dann auch geschimpft haben, ja, der ist ja noch gar nicht, ist noch viel zu früh. Und ich denke mir aber, der braucht einfach Zeit. Ne? Der muss auch mal wieder Spielpraxis haben. Ja, der kam ja auch immer mehr rein, glaube ich.
Ja, in der zweiten Halbzeit hat man schon gesehen, dass er wieder besser im Rhythmus ist, hat sich mehr zugetraut in den Zweikämpfen, auch mit Ball. Und es ist ja ganz normal, er ist auch noch ein junger Spieler und hat lange, lange nicht gespielt, ist überhaupt nicht im Rhythmus. Und jeder, der selber Fußball gespielt hat oder irgendeine Sportart betreibt, weiß, man braucht halt immer ein bisschen Zeit und der Max wird sicherlich kommen. Und Es war gut, dass er endlich mal wieder gespielt hat.
Ja, ich habe mich auch gefreut, weil Ich bin auch ein großer Befürworter seines Stils und er erinnert mich ja schon ein bisschen an Hector. Ne? Also das
Zeug dazu,
ja. Er hat zumindest die Richtung und er hat ja auch manchmal diesen Kreis so ein bisschen drauf. Da sind ja so ein paar Vibes, wo man einfach sagt, ja, das geht in die Richtung, also ohne ihn jetzt da irgendwas aufdrücken zu wollen. Aber das wäre schade, wenn wir den noch verlieren würden. Da reden wir natürlich später auch nochmal drüber.
Auf jeden Fall.
Lass uns noch mal weiter im Spiel bleiben. Also Lautern hatte zwar viel Ballbesitz, das glaube ich war auch vom FC, aber durchaus auch gewollt. Ne? Also versucht ihr mal, ihr seid ja die Heimmannschaft.
Ja, ich glaube, Markus Anfang ist ein Trainer, der dafür bekannt ist, also der Lauterer Trainer, der dafür bekannt ist, einen offensiven Ansatz zu haben. Die Kölner haben sich das natürlich vorher angeguckt und sich überlegt, dass sie über schnelle Umschalter hinter die Dreierkette kommen. Und das ist in der ersten Halbzeit sehr gut gelungen, also mit guter Laufarbeit, genauen Pässen und stabil stehen hinten. Also ich finde zum Beispiel, dass Timo Hübers gestern ein sehr zweikampfstarkes Spiel gemacht hat. Und
Bestes Spiel seit langem.
Und das war sehr wichtig, auch die Zweikämpfe da zu gewinnen auf dem Betzenberg. Die erste Halbzeit war richtig gut.
Ja, und dann aber, dann kommt wieder das Aber, ne? Das bleibt ja hier nicht aus. Also sehr wir uns natürlich über die Tabellenführung freuen, über die reden wir natürlich noch, was das jetzt bedeutet. Aber trotzdem, ich nenne das immer, am Anfang waren sie im Verwaltungsmodus in der zweiten Halbzeit und später im Battle-Modus. Also diesen Modus, wo man das Gefühl hat, jetzt wollen sie unbedingt das Gegentor haben. Es war nur eine kurze Phase. Ein Schwäber war dann auch 2-3 Mal auf dem Posten.
Ja.
Aber irgendwo dachte ich mir, also mir ist aufgefallen, Martin, das war die Wechsel von Anfang, dass es danach bei Kaiserslautern noch mehr wurde und auch druckvoller. Und der FC hat darauf aber gar nicht reagiert. Also das Ingame-Coaching von Struber wird ja hier öfter besprochen.
Ja. Also ich glaube, es sind unterschiedliche Dinge. Zum einen, der FC hat gute Erfahrungen damit gemacht, 1-0 zu führen und das Spiel dann auch gut verteidigen zu können, diese Führung. Also 1-0 hört sich immer an wie ein knappes Ergebnis, aber ich glaube, im Spiel ist es ein klareres Ergebnis, auch wenn das zweite Tor natürlich fehlt. Dann ist der Wechsel von Ljubicic zur Pause, hat sicherlich großen Einfluss gehabt, weil er eine unglaubliche Laufarbeit geleistet hat. Und die hat dem FC in der zweiten Halbzeit gefehlt. Also jetzt nichts gegen Luca Waldschmidt, aber läuferisch halt nicht so stark wie Dejo. Und deswegen war die Entlastung auch ein bisschen schwieriger.
Also ich war jetzt auch nicht, jetzt bin ich um Gottes Willen, ich habe keinen Trainerschein und bin weit weg, da kann das nicht beurteilen. Aber meine erste Wechseloption wäre es jetzt nicht gewesen. Obwohl der FC, muss man auch sagen, ist ja gestern mit dem letzten Aufgebot dahin gefahren. So war nicht viel.
Genau, das muss man einfach festhalten. Und es wird ja auch nicht gejammert. Also wenn dann mit Dejo noch ein weiterer Sechser ausfällt und Martel schon hinten in die Kette muss, dann bleiben nicht mehr viele Optionen für die Sechs und Kainz hat das halt auch gut gemacht, ist auch spielstark und wen soll man bringen? Marc Uth ist, glaube ich, noch nicht bereit für 45 Minuten.
Das wäre jetzt meine Frage. Also das wäre eigentlich der Einzige gewesen, nämlich von Bälle festmachen und so weiter. Das kann er ja schon, aber er muss natürlich fit sein. Aber
ja, er ist fit, aber ich glaube, dass das Risiko, dem FC das Risiko noch ein bisschen zu groß ist und dass sie ihn halt über das Trainingslager richtig für die Rückrunde aufbauen wollen.
Okay, und Waldschmidt hat halt dann die Position nicht so ausfüllen können, das ist einfach so. Und dementsprechend kam natürlich Kaiserslautern noch ein bisschen stärker auf.
Genau, dann gab's die Chance von Yannick Mause, wo der schwer behält und dann noch ein Weitschuss von dem Heuer und dann ist das Publikum halt auch sofort da.
Ja.
Und dann ergibt eins das andere. Aber der FC hat das super verteidigt wieder.
Wirkte das nicht auch ein bisschen, dass sie am Ende auch ein bisschen platt waren? Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Kondition so langsam aber sicher.
Na, Kondition weiß ich nicht, aber wer den Platz gesehen hat, der war tief, schwer zu bespielen. Der FC ist weite Wege gegangen. Also ist klar, dass man am Ende ein bisschen müder wird in so einem Spiel. Aber so die richtigen Hochkaräter hatte Kaiserslautern nicht. Das muss man sagen.
Nein. Also ganz große Hochkaräter nicht. Da waren sicher ein paar Schüsse, aber so, dass du sagen kannst, also Markus Anfang, gut, hat wahrscheinlich auch noch Adrenalin gehabt im Spiel.
Auf jeden Fall.
Muss ein anderes Spiel gesehen haben. Also ja, auf ein Tor gespielt, so kann man es natürlich betrachten, aber.
Aber es gab keine großen Torchancen. Also die von Yannick Mauser war die größte.
Das war die
größte. Gab's noch drei Schüsse
und das war's. Beide Schüsse und ansonsten. Also ja, der FC hätte natürlich durchaus die Chance gehabt, das Ganze früher zu beenden.
Das wäre mein Aber.
Ja, bitte.
Das wäre tatsächlich mein Aber. Also die guten Umschaltmomente schlecht ausgespielt.
Sehr schlecht teilweise.
Ja.
Muss man leider sagen.
Also Lindenmeier hat ein sehr fleißiges Spiel gemacht, schafft es aber immer wieder, sich den Ball auf den linken Fuß zu legen, anstatt mal nach innen zu ziehen. Im Abschluss auch noch Luft nach oben, würde ich sagen, bei ihm. Und ja, diese letzte Szene in der Nachspielzeit, wo die da zu dritt da irgendwie am Fünfer den Ball irgendwie gar nicht aufs Tor kriegen, da denkt man natürlich auch, also Leute, da müsste halt den Sack auch mal zumachen.
Ne? Da gab es Leute, die gesagt haben, jetzt müsste eigentlich die gerechte Strafe auf dem Fuß folgen und kam ja auch fast. Also ja, es wurde ja nochmal gefährlich.
Ja, aber ja, genau.
Gott sei Dank.
Also da gemacht. Ist natürlich echt noch, da muss noch was getan werden.
Ja. Also ich hatte 2-1 getippt, ich hätte gar nichts dagegen. Aber nein, ich war am Ende ja froh, dass es 1-0 ausgegangen ist. Überhaupt diese Serie jetzt, ne? Ich meine, wir haben ja oft genug auch die Spiele, auch die Siege. Klar haben wir uns darüber gefreut, aber wir haben sie auch kritisiert, weil sie teilweise unter glücklichen Umständen zustande kamen. Jedenfalls einige, Fürth will ich mal nennen. Auch das Spiel in Münster war alles andere als eine Offenbarung, aber immerhin gewonnen. Und aber trotzdem, irgendwann, ich habe irgendwann mal die Frage gestellt, das muss doch mal zur Sicherheit führen, dass du jedes Spiel irgendwie gewinnst, auch wenn du jetzt nicht gut spielst. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt.
Ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft sich sicherer und stabiler fühlt und sonst würde sie nicht 5 von 9 Spielen 1-0 gewinnen. Also die sind schon, haben schon eine Sicherheit zurückgewonnen und eine mentale Stärke, auch so ein 1-0 wirklich über 120, 150 Minuten verteidigen zu können, auch wenn sie es nicht müssen. Aber es ist, also die sind schon sehr viel sicherer im Kopf geworden und sehr mehr davon überzeugt, dass sie stabil spielen können.
Das ist ja ganz besonders allein schon deswegen wichtig, wenn man bedenkt, dass die Mannschaft ja, wenn man das ganze Kalenderjahr sieht, ja, das erste halbe Jahr fast nur verloren hat, bis auf wenige Ausnahmen. Und ja, im Prinzip auch erstmal moralisch aufgebaut werden muss. Die ist ja auch kaum verstärkt worden, logischerweise nur durch Leihrückkehrer aus den Gründen, die wir alle kennen in Köln. Ne?
Ja.
Also ist genau ein Jahr her, ne? Da hatten wir dann diese Transfersperre. Also von daher ist das schon auch so im Kopf erstmal wieder, sag ich mal, mental, musste das Gewinnen wieder lernen. Ne? Das hat eine Zeit gebraucht.
Ja, und ich glaube tatsächlich, um das genau den Punkt, den du da ansprichst, um den zu lernen, hat es wahrscheinlich auch die beiden Niederlagen gebraucht, die hier den Sturm in Köln ausgelöst haben, weil ich weiß nicht genau, was danach passiert ist. Es gab mehrere interne Sitzungen auch, aber da sind offensichtlich ein paar Dinge zutage getreten, die Mannschaft so ein bisschen aus dieser aus dieser Lethargie, aus dieser Abstiegsangst so ein bisschen herauszuholen und wieder mehr an sich zu glauben. Das war ein Prozess, der gedauert hat. Aber man hat schon in Berlin gesehen, dass das Kiel-Spiel extremen Einfluss hatte auf die Mentalität.
Ja. Das kommt ja noch dazu, dass der FC auch im Pokal weitergekommen ist, im Pokal überwintert, wie man so schön sagt. Gut, die nächste Runde wird nicht ganz so einfach. Also
man hat nichts zu verlieren.
Ja. Ich habe ja hier gesagt, wir dürfen sie nicht unterschätzen, aber ist ja klar. Ja. Weil wir wissen ja alle, was da für ein Kaliber wartet und alles andere als eine Niederlage wäre eine Überraschung. Aber Überraschungen gibt es im Pokal.
Ja, schade, dass das Spiel nicht in Köln ist.
Ja, das wäre natürlich noch eine Schippe schöner gewesen, ganz klar. Gut, aber kommen wir zurück zu dem Spiel. Ich muss auch nochmal bei Jubinčić reden. Du hast ihn eben auch explizit gelobt. Sehe ich auch so. Also seine erste Halbzeit war richtig gut. Aber wir können von Glück sagen, dass er nicht vom Platz geknallt ist, ne? Weil das war eigentlich rot, oder?
Das war auf jeden Fall eine zweite Gelbe. Ich habe mich auch gewundert, dass sie sich nicht angeguckt haben in dem Fall. Ja. Aber also für mich ganz klar gelb-rot. Ja.
Ja. Also das gehört für mich übrigens auch dazu. Natürlich, das gleicht sich ja immer wieder aus, wie man so schön sagt. Aber der FC hat in den letzten Wochen auch dieses Glück. Da gab es Elfmeter, wo man sagen kann, muss man den geben. Im Gegenzug hätte man vielleicht einen Elfmeter für den Gegner geben können. Wir reden von letzter Woche. Also das und jetzt diese Situation, wo auch der Schiedsrichter, ich sag mal, alle Hühneraugen zugedrückt hat.
Ja, der war dem FC auf jeden Fall schon wohlgesonnen gestern.
Also das war jetzt in dem Sinne kein typischer Kaiserslauterner Heimschiedsrichter.
Naja, der war insgesamt schon eher dem FC wohlgesonnen
ist. Ja, Glück gehabt und Gott sei Dank hat dann auch der Trainer reagiert. Hat er ja auch nicht immer gemacht. Er hatte manchmal, Heinz hatte ich auch mal ein paar Mal den Verdacht, den hätte er besser früher vom Platz genommen.
Ja.
Und da war ja auch schon öfter mal. Und jetzt hat er es halt diesmal sofort gemacht. Und ich glaube auch, dass der Schiedsrichter hat sich den ja auch, glaube ich, in der Halbzeit noch mal zur Brust genommen.
Ne? Das habe ich nicht mitgekriegt.
Da war ein Bildschirm zu sehen.
Ja, okay.
Dann konnte man im Fernsehen, du warst vor Ort ja beschäftigt mit deiner Arbeit, klar. Aber im Bildschirm bei Sky konnte man sehen, wie er mit ihm gesprochen hat. Ich denke, da ist dann die letzte Info rübergekommen.
Ja.
Das eindeutige Signal. Und dann hat er ja auch letztendlich gemacht. Das Tor macht er natürlich fein. Und überhaupt Freistoßvarianten.
Ja.
Also die erste war ja eigentlich noch schöner.
Ja, ne? Das stimmt.
Und dann kam die zweite, der FC auf einmal mit Freistößen. Also
ja, der Trainer hat nach dem Spiel auf der PK noch erzählt, dass die Freistoßvariante erst am Tag vorher einstudiert worden ist. Und dass da wohl sehr viele Emotionen auch im Spiel waren, als sie das gemacht haben. Also diese Emotionen und diese Lust auf diese Variante haben sie mit ins Spiel genommen und hat ja fantastisch geklappt.
Hervorragend. Auch die Flanke von Meiner kommt genauso, wie sie kommen muss.
Ball auf dem rechten Fuß zum Glück.
Ja, genau. Ne? Das ist bei Meiner ja leider immer so ein bisschen eher Seltenheitsfall. Ne? Würde das öfter vorkommen, wäre wahrscheinlich auch nicht beim FC. Aber er hat gestern aber auch wirklich durch seine Schnelligkeit unheimlich
oft. Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht.
Ja. Gut, wie gesagt, mit dem Manko, du hast es schon erwähnt, ne? Die Tore
oder ja, nicht. Ja, aber die Flanke ist natürlich sensationell und der Kopfball ist auch sensationell, weil er war nicht leicht.
Ja.
Also da muss man das Timing haben, den Ball wieder so zurückzudrücken in der Höhe bei der Geschwindigkeit, mit der er kam. Tolles Tor.
Ja, ich habe von Kaiserslautern eigentlich ein bisschen mehr erwartet, also spielerisch. Also die haben natürlich gekämpft und alles gegeben, aber so das war meines Erachtens eine eher sehr bescheidene Leistung. Mein FC war gut, aber auch nicht so gut, so dominant. Also man hätte da...
Hab schon bessere Mannschaften gesehen in der zweiten Liga. Also Nürnberg hat mir besser gefallen von der Struktur in der zweiten Halbzeit. Kaiserslautern hat diesen kleinen Japaner,
der
war sehr gut
von
Gent ausgeliehen. Und bei dem hat man dann schon gemerkt, dass er eigentlich ein besserer Spieler ist, als die Mannschaft ihn verträgt.
Ja,
also der hat Dinge gemacht, da sind die Mitspieler gar nicht drauf eingegangen.
Haben die gar nicht verstanden.
Ja, genau. Und der ist dann auch irgendwann auch tatsächlich ein bisschen dran verzweifelt. Aber ein wirklich ausgezeichneter Spieler.
Ja, ist mir auch aufgefallen.
Schnell, kreativ, linker Fuß ist immer gefährlich.
Und dann hat er auch Finkgräfe stand gegen ihn. Ne?
Ja,
er
hatte genau.
Seine Probleme am Anfang.
Ja, ja. Er hat die ersten beiden Gelegenheiten auch vorbereitet. Er ist ein richtig guter Spieler gewesen.
Ja, okay, aber muss man mal ein Auge drauf halten, weil die hätten ja auch Tabellenführer werden können in dieser verrückten zweiten Liga.
Ne? Ja. Also
das, was habe ich mir noch notiert zum Spiel? Struber früher Wechsel, haben wir darüber gesprochen. Dass er Tigges brachte, das hat viel überrascht. Mich übrigens auch.
Ja,
Ich bin ja übrigens nicht als der allergrößte Fan von Tigges bekannt.
Ja, gut. Er spielt ja auch in der zweiten Liga kaum, das sagt ja auch schon einiges aus. Aber Damien Downs war halt nicht wirklich im Flow gestern, würde ich mal sagen. Und hat auch dann tatsächlich in der zweiten Halbzeit aus Verzweiflung, dass es nicht so gelaufen ist, bei ihm wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr abgebaut. Der Wechsel war absolut in Ordnung.
Ja,
also bereitet die meiner Chance auch richtig gut vor. Tigges ist ein bisschen untergegangen.
Okay. Ja, war zwar abseits, aber okay.
Ja, aber trotzdem gut vorbereitet.
Das hat er gut gemacht, ja, stimmt.
Ja, war es wahrscheinlich sein letzter Auftritt.
Das könnte sein. Ne? Also, dass da will man ihn vielleicht doch nochmal ins Schaufenster aufstellen?
Ach, das glaube ich nicht. Ich denke, dass es schon genügend Clubs gibt, die so einen Spieler gut gebrauchen können.
Ja. Wir werden abwarten müssen, aber ich denke, dass die Zeit so langsam dem Ende entgegengeht.
Ja, der Steffen ist auch kein Mensch, der, sagen wir mal, sich schlecht einschätzen kann. Der weiß schon auch in welchen Leistungsniveaus er unterwegs ist. Und
ich habe auch nie was.
Nicht so schade sein, vielleicht in die dritte Liga zu gehen.
Ja, das ist wahrscheinlich auch der Punkt. Da sehe ich ihn auch eher. Ich habe auch nichts gegen den Jungen an sich. Macht auf mich einen absolut netten Eindruck. Mhm. Also wo man sagt, mit dem würde man sich auch gerne mal unterhalten.
Ja.
Der könnte auch in der Theke, ne? Hier Thekenphilosoph könnte er auch sein. Aber ich sehe ihn nicht beim FC. Also das ist in meinen Augen halt auch, muss man leider sagen, auch was rein sportlich angeht, ein Fehleinkauf gewesen. Gut, wir haben da schon so oft drüber gesprochen, müssen wir heute hier nicht nochmal wiederholen. Reden wir lieber über Marvin Schwäbe, der hat gestern erstmal lange Zeit gar nichts zu tun gehabt.
Stimmt, war gar nichts. Zweite Halbzeit dann, ja, mit dem, also richtig gut, wie er dem Mause den Ball vom Fuß nimmt. Das
fand ich
richtig
stark.
Die Schüsse, zwei von Opoku, glaube ich, die waren jetzt alle haltbar, muss man sagen, muss ja. als Marvin Schwäber muss man die halten.
Ja, definitiv.
Ne? Letzte Woche hat er einen reingekriegt, den er auch hätte halten müssen. Diese hat er sie alle abgewehrt.
Also er geht halt immer auf Nummer sicher. Ne? So, er pritscht halt, er spielt, wie manche sagen, Volleyball, aber ne, und meistens auch nach vorne. Da ist auch
gestern war alles gut.
Aber ich meine, ich kann es verstehen, der Schuss von Heuer, der war schon, da war Dampf hinter und der flatterte auch, zu sehen.
Ja, also, es war nass, ne? Also der Ball war nass.
Ja gut, also letzten Endes, Schwäbe hat nur 3 Tore kassiert, seitdem er drin ist. Und das ist schon aller Ehren wert. Ne? Also auch wenn das jetzt vielleicht nicht immer nur an ihm gelegen hat.
Naja, eins war ein Elfmeter von der Hertha. Eins war ein Eigentor von Kainzi. Also da bleibt noch eins übrig.
Das war letzte Woche, das Ding.
Genau, und den kann er noch halten. Also,
aber grundsätzlich ja. Man kann im Nachhinein sagen, der viel diskutierte Torwartwechsel kam zurecht. Und dann natürlich wieder die Frage, wäre wahrscheinlich genauso gewesen, wenn Obik noch im Tor gestanden hätte. Das System ist ja gewechselt worden.
Ja, das kann natürlich sein. Also wir wissen alle, dass der Jonas ein guter Torwart ist und auch seinen Weg machen wird. Aber zu dem Zeitpunkt war es die richtige Entscheidung.
Ich würde sagen, wir verlassen auch damit dann das Spiel, weil das war ja auch mehr oder weniger dann schön, dass wir es geschafft haben. Du hast es schon erwähnt, nach so langer Zeit mal endlich wieder in Kaiserslautern.
Nach 12 Jahren,
Naja, man muss aber auch dazu sagen, 12 Jahre nicht gewonnen. Natürlich haben wir auch lange nicht zusammen gespielt in einer Liga.
Das stimmt, ne?
Aber trotzdem, Siege in Kaiserslautern, das kann ich wirklich sagen, also das ist selten. Das hat Seltenheitswert. Ich kann mich ehrlich gesagt nur an 2 große erinnern. Das war ein Doublejahr. Als wir 78 da 2-0 gewonnen haben nach 2 Ecken. Das war ganz wichtiger Sieg damals, war glaube ich die Woche vor Pokalfinale. Und dann natürlich noch in der Saison, als wir noch das letzte Mal ins Pokalfinale gekommen sind, 91, da haben wir auch, glaube ich, in der ersten oder zweiten Runde in Kaiserslautern einen großen Sieg geholt, Maurice Banach damals noch mit einem wichtigen Tor. Also ich erinnere mich da gerne dran, weil es so selten ist. Und so gut, ne, dass man dann...
Und nächstes Jahr gibt's das Duell dann wieder nicht. Ne?
Ja, wäre mir sehr angenehm. Ne? Also es sieht ja aktuell ganz gut aus, aber wie gesagt. Ja, an der Stelle, wie gesagt, einen kleinen Cut und wir gehen jetzt nochmal auf die Tabellenführung an sich. Was bedeutet die Tabellenführung für dich?
Für mich? Also
wie wertet man die? Also ist das jetzt ein Zeichen, wir sind total dominant? Ist das ein Zeichen von reiner Zufall, weil das sind 8 Mannschaften, irgendeine steht halt oben, also irgendwo dazwischen?
Also ich werte es als natürlich gutes Gefühl, mit dem man in diese Pause geht. Aber noch viel mehr ist es für mich ein Zeichen der Stabilität. Ja. Der FC hat es hingekriegt, in der Hinrunde so den Rucksack abzuwerfen von der letzten Saison und sich zu stabilisieren, sich neu zu sortieren, also auch im inneren Mannschaftsgefüge, da auch einen Teamzusammenschluss hinzukriegen. Und das gilt es jetzt halt über das Trainingslager fortzusetzen. Und wir haben mit Hamburg und Elversberg gleich 2 Spiele, in denen sich zeigen wird, was die Mannschaft gelernt hat und wozu sie in der Lage ist, wo sie sich noch weiterentwickeln kann. Ich glaube, dass diese Tabellenführung einfach auszeigt, dass man in einer sehr ausgeglichenen, engen Liga am Ende ein Zeichen setzen konnte, dass man als einzige Mannschaft über 30 Punkte hat und damit auch sagt, wir stehen zu Recht da oben.
Ja.
Also ich denke, der Meinung bin ich auch, dass der FC zu Recht da oben steht, hätte eigentlich viel mehr Punkte haben müssen.
Ja, das ist ja aufgrund der, wenn man jetzt mal so zurückschaut, da waren ja wirklich viele Spiele dabei, die du eigentlich hättest. Ich meine, Magdeburg brauchen wir nicht drüber reden.
Das, selbst Hamburg, selbst Paderborn kann man zumindest einen Punkt holen. Und die Spiele in Düsseldorf und zu Hause gegen Hannover, das sind 4 Punkte, die eigentlich fest auf dem Konto stehen müssten. Also die 2 Ausgleichstore, die man da kriegt. Das war schon auch beides mal ein Unglück, ne?
Eben. Und das ist vielleicht auch wieder der Punkt. Das hat sich dann teilweise wieder mit manchen Sachen ausgeglichen. Mhm. Also, und jetzt gerade in dieser Serie, wo dann teilweise auch schon mal das Glück ein bisschen mitgeholfen hat. Aber andererseits auch eine große Stabilität zu sehen war. Ne? Also, und zwar immer mehr, von Mal zu Mal.
Ja, ich fand, also Glück war nur bei Fürth, weil es halt so kurz vor Schluss fällt, obwohl auch da roch es halt nach dem Tor. Aber ansonsten, die Tore bei den 1-0-Siegen fallen meistens in der ersten Halbzeit. Ja. Also alle in der ersten Halbzeit, meine ich sogar. Mhm. Und von daher gut verteidigt, gut stabil gestanden, hatte wenig mit Glück zu tun.
Ich glaube, wer hat es gesagt? Ich glaube, das war der, wie heißt er nochmal, der Bochumer. Na, sag mal schnell, der bei den Bayern ist. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen.
Goretzka oder
was? Nee, der alte Trainer, der früher mal Bochum, Hermann Gerland.
Ja, Hermann Gerland.
Manchmal haben wir so, Hermann Gerland, der hat doch, glaube ich, mal gesagt, immer Glück ist Können.
Ja, das stimmt, Und ist ja kein Zufall, wenn eine Mannschaft 5-1-0 gewinnt, kann es kein Zufall sein.
Ja, und wie gesagt, gestern war es sowieso kein Glück und auch letzte Woche nicht. Also der FC löst sich langsam von dieser Schiene, dass die Siege so ein bisschen hässlich sind. Die werden besser, die werden auch, wie soll ich sagen, qualitativ wertvoller, ne? So will ich es mal bezeichnen.
Ja, und man darf halt nicht vergessen, dass der FC in den letzten 3-4 Wochen halt auch tatsächlich auf einige Spieler verzichten musste. Und es ist für mich immer ein Zeichen für eine gute Teamchemie, wenn solche Ausfälle gut aufgefangen werden. Ja? Ja, dass ein Tim Lemperle nicht gespielt hat, dass der Martel jetzt seit Wochen in der Dreierkette spielt, also ist schon ein gutes Zeichen.
Und Martel hat das ja wieder super gemacht, ne? Also das.
Fast überlegen, ob er immer das spielt.
Ja. Ich hatte auch schon. Ich liebe Eugen auch schon mit den Gedanken. Also.
Aber er ist schon auch ein guter Sechser.
Ja, du. Dann fehlt er dir auf der Sechs, klar. Ne? Ja. Weil da sehe ich noch so ein bisschen, ne, Hussein Basic alleine. Der braucht dann schon auch Unterstützung und auch gestern Hussein Basic eher so nicht schlecht, aber. Ich hätte mir schon gewünscht, er hätte noch ein bisschen mehr Unterstützung, aber Martel gibt es eben nur einmal.
Ne? Ja, den gibt es nur einmal. Und Hussein Basic hinten raus, ganz wichtige Ballgewinner. Das sind ja so Dinge, die man auch nicht so sieht. Also klar ist der am Ball nicht so spektakulär gewesen und hat sich auch zurückgehalten, aber er hatte ganz wichtige Runde, Zweikämpfe ganz in der letzten Viertelstunde.
Ja.
Da habe ich, glaube ich, alleine 4 oder 5 gezählt.
Okay, das ist gut, dass du das erwähnst, ne? Weil gerade das ist, glaube ich, das sieht man oft nicht, ne?
Ja.
So diese kleinen Aktionen, die aber, glaube ich, sehr, sehr entscheidend sein können.
Genau.
Wenn er dann so Ballgewinner hat, die vielleicht unspektakulär aussehen, ja, die aber wahnsinnig wichtig sind.
Sie verhindern ja, dass der Gegner am Ball bleibt und den Druck weiter erhöhen kann. Der muss dann wieder neu anlaufen, sich wieder was Neues einfallen lassen.
Ja.
Also das sind schon auch wichtige Sachen, genau wie die Zweikämpfe von Hübers gestern.
Also jetzt eine Sache mit der Tabellenführung, das ist so ein bisschen meine Meinung, ist, beim FC ist man ja sehr schnell auch schon mal selbst zufrieden. Christian Keller hat sich gestern, wie ich finde, vollkommen richtig geäußert, als er gesagt hatte, von wegen, wir dürfen das jetzt nicht überbewerten. Ne? Aber gerade auch manchmal im Umfeld passiert ja schon mal sehr schnell, so jetzt immer Tabellenführer, was wollt ihr eigentlich überhaupt? Der FC macht alles richtig. Und das sehe ich jetzt ein bisschen anders. Der FC hat auch in der Hinrunde nicht alles richtig gemacht.
Nein, natürlich nicht. Also er hat eine gute Entwicklung genommen. Er ist zusammengeblieben, hat sich nicht auseinanderdividieren lassen in der schwierigen Zeit. Er hat gute Lösungen gefunden. Das war auch nicht immer so in der Vergangenheit, dass man Probleme gut gelöst hat. Das hat sehr gut funktioniert bis jetzt. Aber der FC hat extrem viel Luft nach oben. Also gerade im Offensivspiel jetzt wieder. Wenn man sieht am Anfang der Saison, was da möglich ist. Nein, er hat nicht alles richtig gemacht, aber er steht auf dem ersten Platz. Und da kann er bleiben, jetzt hat er das selbst in der Hand.
Ganz genau. Also es ist ja so, dass wer Erster ist, sagt man immer, hat alles richtig gemacht. Das ist halt der Punkt, sehe ich nämlich nicht so.
Nein.
Weil da hast du ja auch schon gerade bestätigt, der FC könnte eigentlich mit 5-6 Punkten vorne stehen.
Ja. Xavi Alonso hat am Wochenende was sehr Wichtiges gesagt, finde ich, nach dem 5-1 gegen Freiburg, hat gesagt, es gibt im Fußball immer schlechte Momente. Und das sagt der Double-Gewinner. Ja?
Ja.
Also ich glaube, man muss halt in dem Moment die richtigen Lösungen finden. Und da hapert es manchmal.
Ja. Da hapert es manchmal, aber es gibt einen, der mir da in der Hinsicht aufgefallen ist, der natürlich auch zu Anfang auch ein bisschen kritisiert wurde oder zumindest so zur Mitte, als natürlich dann auch die großen Niederlagen kamen, die schon erwähnten Darmstadt, Paderborn eine Woche später, das waren ja wirklich nicht so schöne Momente und da war es ja auch schon kurz vor knapp.
Ja.
Und dann kam ja dieser große Wechsel, wo man immer sagt, dass hier die Flexibilität des Trainers auch gefragt war, der die auch voll gebracht hat, ne? Der im Prinzip dann auch sich über das, was man ihnen angeblich vorgegeben hat, worüber diskutiert wird, nämlich dieses System, sich darüber hinweggesetzt hat und das war am Ende der Schlüssel.
Na, ich würde nicht sagen, dass er sich drüber hinweggesetzt hat, aber das kann Christian Keller sicherlich besser erklären, was diese Spielidee genau für den FC bedeutet. Ich glaube einfach, dass er in der Idee, die vorgegeben ist, die richtigen Schlüsse draus gezogen hat, dass man die auch anders interpretieren kann, also in einer anderen Formation. Ich meine, wo würden wir im Fußball hinkommen, wenn wir sagen, also wir sind festgelegt auf eine Viererkette, nur weil das unsere Spielidee ist. Man muss auch die Spielidee in einer Dreierkette umsetzen können.
Ja,
Also da hat er gute Lösungen gefunden, da war er flexibel und
Aber es gibt ja auch Trainer, die sind dann stur. Ne? So, das hatten wir ja auch schon hier. Ne? Also es ist nicht so, dass das jetzt nicht eine Erwähnung wert ist. Ne? Also Schrober hat da, wie ich finde, auch, sage ich mal, so ein bisschen die Ideologie, einfach mal Ideologie sein lassen.
Ja, absolut, absolut. Also er hat seine Dinge, seine Sichtweisen eingebracht und hat die auch so eingebracht, dass die anderen denen folgen konnten. Ich stelle mir das trotzdem immer so vor, dass die schon zusammensitzen und das gemeinsam ausdiskutieren, sowas. Also das kann ich mir bei den Menschen, ich kenne sie ja nun auch ein bisschen, kann ich mir nicht vorstellen, dass da einer sagt, wir machen das jetzt so und alle anderen so, na gut. Ja, also die besprechen das schon gemeinsam und entscheiden das gemeinsam. In dem Fall war es einfach, hat er das gut durchgesetzt.
Ja.
Also seine Vorstellung, wie die Lösung aussehen könnte, hat er gut durchgesetzt.
Dazu gehörte ja auch der Torwartwechsel, den wir eben schon mal
angesprochen haben. Und Dominik Heinz gehörte auch dazu.
Natürlich. Ja.
Also er hat gesehen, die Mannschaft braucht Erfahrung, braucht mental Stärke durch diese Erfahrung. Und die haben Schwäbe, und das war auch, ist für mich auch der Grund für diesen Torwartwechsel. Und Heinz haben das komplett reingebracht.
Okay. Also das ist, in dem Moment schlägt auch ein bisschen die Erfahrung, vielleicht auch das Talent. Ne? Also weil das größere Torwarttalent scheint mir tatsächlich Urbig zu sein. Ich war immer Schwäbe-Befürworter, muss ich dazu sagen, weil er einfach grandios gehalten hat zwischenzeitlich. Aber so vom ursprünglichen Talent, glaube ich, sieht man Urbig nicht ganz so unrecht vor ihm, wenn es auch knapp ist. Ne?
Das sollen Experten beurteilen. Also ich bin ein Journalist, sage, es sind halt zwei hervorragende Torhüter. Ja. Ich glaube, mitentscheidend ist schon, dass auch zwei Spieler wie Dominik Heinz und Marvin Schwäbe, die vielleicht auch ein bisschen abseits des Teams standen, also ich will nicht sagen, dass sie irgendwie draußen waren, aber schon ein bisschen abseits. Ne? Schwäbe zur Nummer zwei degradiert, wollte weg im Sommer, steht vielleicht so ein bisschen für sich. Dominik Heinz keinen Stammplatz bekommen, auch so ein Routinier, der also ein bisschen, dass man die wieder in dieses Team reingeholt hat, dadurch, dass sie gespielt haben und dadurch auch das Gefüge innerhalb der Mannschaft nochmal so ein bisschen anders sortiert hat. Und ich glaube, das hat gut getan.
Ja,
weil kann man immer erst hinterher sagen, aber es hat funktioniert.
Es hat funktioniert und es hat auch im Falle von Heinz hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Der hat es allen nochmal gezeigt.
Ne? Ja, also der hat Selbstbewusstsein getankt der hat in seiner ersten Zeit beim FC schon gezeigt, dass er spielen kann. Und wenn er sein Selbstbewusstsein hat und im Rhythmus ist, dann ist es ein guter Spieler.
Ja, und ein Sprinter war er auch damals schon nicht und da wird er auch jetzt nicht mehr werden, aber eigentlich ist er unverzichtbar. Ne? Also das kannst du eigentlich jetzt auch nicht mehr groß ändern, wenn er die Leistung weiter so bringt. Klar, steht er immer dafür.
Gehe ich mal von aus. Hat mit gebrochener Rippe gespielt ein paar Wochen, also und haut sich immer rein, ist da ein Vorbild für alle. Also gut ab.
Den hätte ich gestern gerne auf dem Betzenberg gesehen.
Er hätte sich selber auch gerne da gesehen. Ich glaube, es hat ihm sehr weh getan.
Ja, das hat er. Er war vorher noch im Interview bei Sky, bei den Kollegen. Und da kam es deutlich.
Weil die gelbe Karte wirklich unberechtigt war.
Ja, die war Blödsinn. Ja. Das war einfach nur, weil er zum dritten oder vierten Mal irgendwie.
Genau, er hatte vorher mit dem Schiedsrichter diskutiert.
Und dann war
so mundtot gemacht.
Ja, mehr oder weniger. Der FC grüßt von der Tabellenspitze, Liga 2. Was war das für ein FC-Jahr? Also, ich meine, wenn man das ganze Jahr, aber das geht ja jetzt gerade zu Ende nochmal sehen. Also, man muss es natürlich zweiteilen, weil das eine war alte Saison, das andere ist neue Saison. Jetzt zweite Liga, damals erste Liga. Also es war schon himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt.
Ne? Ja, also
meistens zu Tode betrübt.
Ja, also himmelhoch jauchzend habe ich jetzt so dieses Jahr nicht so wirklich viel erlebt, muss ich sagen. Aber es war natürlich, also es war eher ein negatives Jahr für den FC. Und ich glaube, auch im inneren Kreis sieht man das so. Und ich würde es auch nicht zweiteilen, weil die Halbserie jetzt hat schon was mit der Rückserie in der Bundesliga zu tun gehabt. Und ich, was mich positiv stimmt, ist, dass jetzt durch die Tabellenführung, durch die Serie von neu und ungeschlagenen Spielen, diese Rückserie so ein bisschen in die Vergangenheit geschubst wird und nicht mehr so immer so präsent ist. Und das ist halt das Problem, wenn man im Kader keine Wechsel hat und die gleichen Spieler, die das gleiche erlebt haben und jetzt immer noch da sind, dass die so auf sich selber auf eine andere Schiene gesetzt haben.
Ja.
Das ist das, was ich positiv sehe. Ansonsten war es für alle FC-Fans ein furchtbares Jahr, muss man ganz so eindeutig sagen. Also
ich finde gut, dass du das auch nochmal so betonst, weil ich glaube, es ist gut, dass man gestern nach einem Sieg sich freut, ist ja normal. Ne? Aber so teilweise liest du dann natürlich auch Sachen in sozialen Medien nach dem Motto, jetzt haltet endlich das Maul, ihr Kritiker. Ne? So jetzt, das war doch klar von vornherein und hier und bla. Und also man wird dann teilweise, wird dann dieser kurzfristige Erfolg, der ja gestern, ich habe mich ja auch gefreut, alle freuen sich. Ne? So, aber ich finde schon, dass man dann auch die Kirche im Dorf sein lassen sollte und sagen muss, das war ein grausames Jahr.
Ja, natürlich, also wenn man als erster FC Köln absteigt, da gibt's keine zwei Meinungen, was das für ein Jahr ist.
Ja. Und vor allen Dingen so unnötig absteigt.
Das kommt noch dazu, ja.
Das war in meinen Augen, und nicht nur in meinen, absolut unnötig und vermeidbar. Und dementsprechend war es ja umso schlimmer. So, und dann ist natürlich dann klar, diese Tabellenführung jetzt schön. Das ist für den Weihnachtsbaum eine tolle Sache. Und du hast es ganz am Anfang gesagt, fürs Gefühl.
Ja, es ist gibt ein gutes Gefühl, ja.
Ein gutes Gefühl, das zeigt einem so von wegen, ja, wir sind jetzt dabei, das zu korrigieren. Und Lars Werner hat es letzte Woche ja auch so schön gesagt, ich habe ihm sofort beigepflichtet, ein Aufstieg wäre eigentlich nur eine Reparatur eines großen Fehlers, eines Unfalls, der nicht hätte passieren dürfen. Und so sehe ich das auch.
Absolut. Also der Aufstieg ist Pflicht, meiner Meinung nach.
Ja.
Also mit diesem Kader. Mit
dieser Mannschaft, erst recht.
In dieser Stadt, jetzt erst recht. Aber das sehen die beim FC, glaube ich, ganz genauso, dass das Pflicht ist. Sie posaunen es halt nicht so raus. Und natürlich ist es auf jeden Fall eine Reparatur von etwas, was richtig schiefgelaufen ist in vielerlei Hinsicht. Und ja, aber wir stellen uns vor, der FC steigt auf und was es für eine Party geben wird im Mai, ne?
Es wird auf jeden Fall eine Party geben, wenn wir aufsteigen. Da bin ich fest von überzeugt, aber ich werde nicht mitfeiern.
Ja.
Ich habe gesagt, ich trinke dann an dem Abend ein, zwei Kölsch, freue mich natürlich, aber ansonsten nehme ich das zur Kenntnis.
Ja.
Und wenn wir nicht aufsteigen, dann haben wir wieder was falsch gemacht. Ne? Und das ist genau der Punkt. Der 1. FC Köln muss meines Erachtens auch den Anspruch haben, mit dieser Mannschaft aufzusteigen. Und jetzt gerade nach dieser Serie wurde es tatsächlich geschafft. Erinnere dich daran, was die vorher gesagt haben. Nach dem Motto, wir wollen dranbleiben bis zur Winterpause. Also zumindest ist das kolportiert worden.
Ja, ist so. Ja.
Dranbleiben und dann können wir uns ja verstärken endlich wieder. Und dann greifen wir nochmal an, dann sehen wir, was möglich ist.
Ja.
Jetzt ist man ja sogar Erster, wenn auch mit sehr kurzem Abstand,
ja,
mit sehr viel Gefolge hinten dran.
Also das Ziel war über 30 Punkte, hat Christian Keller ja gestern nach dem Spiel ja auch gesagt. Und ich glaube, dass er, wenn er vor der Saison geguckt hat, hätte er nicht gedacht, dass er mit 31 Punkten Erster ist.
Ja.
Also.
Das gab doch, glaube ich, nur einmal, Alemannia Aachen mal, ich glaube 2-8, ne,
wo es ja aufgestiegen. Das Ziel war schon okay, 30 Punkte zu erreichen, aber, dass man mit 31 Punkten nach 17 Spielen Erster ist, das hätte glaube ich, keiner gedacht.
Ja. Dementsprechend ist die Frage, wie wird der FC sich jetzt verstärken? Ne? Also ich meine, Gazibegovic haben wir schon sicher, ein Transfer, der hier sehr positiv aufgefasst wurde, nicht nur hier.
Sieht auf dem Papier sehr gut aus.
Ja, wir haben ihn aber alle noch nicht, ich weiß nicht, ob du ihn schon mal spielen sehen, ich noch nicht.
Nee, aber was mir tatsächlich auffällt bei dem Transfer ist, das ist ein Spieler, der spielt beim österreichischen Meister, Champions League, ist bosnischer Nationalspieler und geht in die zweite Bundesliga zu einem Club, von dem man nicht weiß, dass er nächstes Jahr in der ersten Liga spielt.
Das ist schon erstaunlich. Ne?
Und da muss jeder mal drüber nachdenken, warum so ein Spieler das macht. Und das ist sicherlich auch eine Frage, die man ihm noch mal präziser stellen muss, warum er das macht. Das kann unterschiedliche Gründe haben, aber spricht auf jeden Fall für den Spieler.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, du hast gesagt, die Daten sprechen auch für ihn. Der FC braucht auf der Position jemanden, der das auch wirklich immer spielen kann. Also Thielmann, das Experiment, sage ich mal, ist eher so semi-gut ausgegangen. Also er hat es gestern, glaube ich, noch ganz ordentlich gemacht.
Na gut, jetzt spielt er ja auch weiter vorne, ne?
Ja, ja, das stimmt schon. Ja, ja, klar. Ist jetzt noch schon ein bisschen eine andere Rolle. Also lassen wir uns mal überraschen, was Gazibegovic ist. Aber was braucht der FC denn noch? Und hast du was gehört? Gibt's
ja, gut, die Rundschau hat ja schon darüber berichtet, dass Gregory Wüthrich ein Kandidat ist, auch von Sturm Graz, der Abwehrchef, 30 Jahre alt, zweifacher Schweizer Nationalspieler. Ich denke, das ist auch keine Ente, sondern das ist ein Spieler, an dem der FC wirklich dran ist und den er auch verpflichten möchte und der meiner Meinung nach auch nötig ist, die Verpflichtung in der Innenverteidigung. Ne?
Ja.
Wir haben jetzt gesehen, wenn einer ausfällt, wie dünn die da besetzt sind. Ne? Timo Hübers hat große Probleme gehabt teilweise in der Hinrunde. Hoffen wir, dass er sich wieder stabilisiert, weil er auch ein guter Spieler ist. Aber da muss man auf jeden Fall nochmal nachlegen.
Ja, ja.
Frage ist, gibt Sturm Graz den Spieler ab?
Also
der FC will ihn haben und gibt auch Geld für ihn aus, aber die Frage ist, gibt Sturm Graz den Spieler ab?
Das ist ja sehr auffällig, dass wir wieder sehr stark in Österreich uns tummeln, sage ich mal.
Ja, gut, der Trainer, der kennt sich da aus. Und Gazibegovic hat da schon zweimal zusammengearbeitet.
Ja.
Ich glaube, dass auch die Scouting-Area in dem Gebiet gut beackert wird von Martin Schulz und Ja, also ich meine, das ist auf jeden Fall ein guter Spieler, Wüthrich. Wenn sie ihn kriegen können, dann kann der FC sich wahrscheinlich glücklich schätzen. Ich weiß nicht, wie es so mit der Verletzungsanfälligkeit aussieht.
Ja.
Ja, und dann natürlich der Neuner, ne?
Den wir alle haben wollen, ja. Da ist immer auch der Name Pretarin, den man immer wieder hört. Aber ich glaube, da ist man auch in einem Bieterwettbewerb. Ne?
Oder ja, und auch hier ist die Frage, gibt Union Berlin den ab? Da ist ja im Moment auch ein bisschen was in Bewegung. Bleibt Bo Svensson Trainer? Bleibt der Spieler dann? Kriegt der vielleicht eine neue Bedeutung innerhalb des Teams? Und ja, es ist immer... Also man darf sich das nicht so vorstellen, der FC hebt die Hand und sagt, wir wollen den Spieler haben, dann kommt er auch, sondern da ist erstens noch der Spieler mit beteiligt, der Berater natürlich und der abgebende Verein. Die Jungs stehen alle unter Vertrag.
Ja. Also es ist ja generell Wintertransfer, ist ja sowieso auch noch mit einem gewissen Makel behaftet,
wie wir alle wissen. Also welcher Club gibt in der Winterpause, also zur Halbserie, seinen besten Stürmer ab?
Ja. Da werden wenige tun. Ja.
Also musst du gucken, dass du einen Unzufriedenen findest, den du für ein halbes Jahr ausleihen kannst.
Ja,
und dann
eine
Kaufoption vielleicht, was machst.
Ja, irgendwas wird ja kommen, weil ich gehe schon fest davon aus, dass man, wenn man Pretarien beobachtet, hat man sicher nicht nur Pretarien, sondern bestimmt noch A, B und C dahinter, ne? So als zweite, dritte und vierte Option.
Ja, ja.
Also alles andere wäre ja unprofessionell, kann ich mir nicht vorstellen. Die werden schon so agieren und da müssen wir halt gucken, was dann kommt. Aber das ist die eine Seite.
Wir haben noch Lemperle und Downs.
15, genau.
15 Tore, ja, also so schlecht ist es nicht.
Ist es nicht,
für
aber
zwei junge Spieler, ne?
Das ist absolut korrekt. Hätten wir auch alle nicht gedacht, obwohl hier Julian, muss ich direkt dazu sagen, hat ja direkt gesagt, dass Lemperle eine ordentliche Anzahl an Toren machen wird. Und ich glaube, 13 hat er gesagt. Und
okay, da ist auch cool, ein sehr guter Weg. Sehr mutige Schätzung, hätte ich nicht gedacht.
Ja, es gibt ja auch Leute, die ihm 20 zugetraut haben. Okay. Also das fand
ja kein klassischer Torjäger eigentlich.
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ja. Aber der hat sich ja, also das, den müssen wir natürlich auch noch besprechen, die Personalie, ist ja klar. Wir haben letzte Woche schon in epischer Breite gemacht. Da waren aber einige Sachen noch nicht so bekannt, die jetzt im Nachhinein bekannt geworden sind. Es ging ja da darum, dass der FC ihm gar kein Vertragsangebot gemacht hat und dieses ganze Hin und Her. Wie betrachtest du das jetzt gerade jetzt? Weil natürlich auch die Diskussion um Christian Keller, die hört ja nicht auf, ne? Gerade nach dem Jahr nicht.
Ja gut, wenn sowas einmal öffentlich befeuert ist und dann passieren so Dinge, die passiert sind. Ne? Ich nenne jetzt nur noch mal den Abstieg oder die Transferperiode im letzten im Sommer, als noch was möglich war, ne? Bevor die Sperre dann wirklich in die Tat ging. Ja, dann, wenn das einmal befeuert ist, dann steht er natürlich immer weiter drin, bis er halt liefert.
Ja,
kann er mit guten Transfers und mit sportlichem Erfolg. Alles andere wird ihm nichts nützen.
Ja.
Und ich denke, das weiß er auch. Und was die Lemperle-Geschichte betrifft, man kann da immer von außen drauf schauen und gucken, was macht die Bild-Zeitung da draus, ja, und mit welcher Intention macht die irgendwas da draus. Man kann gucken, dass natürlich da noch andere Dinge dran beteiligt sind. Eine Berateragentur, die in Deutschland bekannt ist für eine bestimmte Politik mit jungen Spielern und ein Club, der sicherlich im Sommer versucht hat, mit Tim auch zu sprechen, also hat mit ihm gesprochen und ihm auch ein Angebot gemacht, dass das dann nicht irgendwie schriftlich fixiert wurde und auf dem Papier liegt, das hat dann sicherlich auch Gründe auf der anderen Seite. Also ich glaube schon, dass der FC versucht hat, dem Spieler zu halten, ihm ein gutes Angebot zu machen. Und ist es anders gekommen und jetzt ist es anders gekommen und damit muss der Club dann auch wieder leben. Was natürlich extrem traurig ist beim FC und auch zu denken geben sollte, ist, dass es immer wieder Spieler gibt, die eigentlich die Kasse auch mal voll machen sollten. Die sind beim FC ausgebildet worden und gehen halt wieder für null. Ne?
Selbst
ein Elias Giri ist für null gegangen. Ja.
Ja, es ist also, und das ist alles so, das ist so eine Thematik, die sich halt immer wiederholt. Wir haben auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Es mag immer Einzelfälle sein, aber irgendwann ergibt sich aber auch ein Muster. Ne? So, dass immer junge Spieler teilweise auch, ne, also aus der eigenen Jugend, in dem Fall Lemperle ist mit 15 gekommen, also war dann auch schon sozusagen Jugendspieler beim FC.
Absolut.
Dass man den jetzt auch wieder nicht halten kann. Bei Justin Deal hatten wir das. Ne? Gut, jetzt kann man drüber diskutieren, ne? Da wieder bereit. Und wenn er weg will, soll er gehen und sonst was. Aber wie kann das passieren, dass wir so eine wirklich exorbitant gute Jugendarbeit haben? Das ist, glaube ich, erwiesenermaßen. Und dann aber die Spieler nicht halten können oder für kleines Geld oder gar kein Geld nachher am Ende rausgehen.
Ja.
Da ergibt sich ja schon ein Muster. Und da muss sich natürlich jeder beim FC Fragen gefallen lassen müssen. Und natürlich der Hauptverantwortliche ist nun mal Christian Keller.
Ja, am besten mal einen Arbeitskreis bilden und das Thema mal in Ruhe zwei Stunden im engen Kreis sich die Köpfe einreden, woran es liegen könnte. Also bei Lemperlo und Justin Deal, das sind zwei Rogon-Spieler, ja. Da ist schon auch offensichtlich, warum das passiert ist. Aber der FC muss vielleicht ein bisschen weiter vorausschauen. Das heißt, also früher andere Verträge machen, die ihm die Möglichkeit geben, hinten auch was dran zu verdienen. Weil der FC ist ein Ausbildungsklub, ja. Und also von was anderem ist er noch weit entfernt. Und man muss damit leben, dass die Spieler gehen, die sich in den Fokus spielen. Aber man muss auch etwas für die Spieler bekommen.
Ja, das ist der Punkt. Also es fällt ja schon schwer, seinem ehemaligen Meister, also Fan sozusagen, jetzt das Wort Ausbildungsverein in den Mund zu nehmen. Verstehe ich aber voll und ganz.
Es natürlich. Ist im Moment halt so.
Es ist so. Auf der anderen Seite, das ist ja auch in Ordnung, wenn du wenigstens die Kohle dafür kriegst. Und wenn du halt jetzt zum wiederholten Mal so einen Fall hast, also ich frage mich, ob es halt immer nur die eine Seite ist, in dem Fall die Beraterseite. Und ich meine, wir alle wissen, dass Rogon jetzt nicht unbedingt, ja, ich sag mal, also ich will jetzt gar nicht so weit gehen, aber
ja, das
sind nicht unbedingt die beliebtesten.
Ja, dass Gazibegovic mit dem Wechsel von Rogon weggeht und sich einen neuen Berater sucht, das ist schon auch ein deutliches Signal.
Ja. Ja, ist ein Signal. Das ist halt die Frage, hat der FC jetzt wirklich dieses Verbot ausgesprochen? Ich habe das nur
Ich glaube schon, dass wenn ein Spieler seinen Berater mitten im Wechsel verändert, dass das Teil des Deals ist. Ja, dass man sagt, also wenn du bei Rogon bleibst, dann überlegen wir uns nochmal, ob wir dich auch verpflichten oder wir sehen das halt kritisch. Also zumindest ist das zur Sprache gekommen.
Ja, ich finde es bemerkenswert. Da sind wir wieder bei dem Thema. Also irgendwann würde ich gerne mal wissen, was der FC gegen dir in der Hand hatte. Ne? Also, aber es freut uns natürlich, dass so ein Spieler, der zumindest was von den Daten her dann zum FC kommt. Ne? Ja. Aber vielleicht hat man auch lange noch Zeit gehabt, an ihn zu arbeiten. Also man hatte ja jetzt Zeit. Ne? Das war ja vielleicht das
Also Einzige. Das ist unsere Aufgabe, das jetzt herauszubekommen, warum so ein Spieler kommt. Hat sicherlich was mit dem Charakter zu tun. Und da gilt es halt darum, den mal so ein bisschen zu erschließen, was das eigentlich für eine Art Mensch ist als Fußballer. Und dann kommt man der Sache vielleicht ein bisschen näher.
Also es gibt ja so erste Anzeichen. Also jetzt bei seinem Abschied hat er ja dann auch wirklich einen ganz tollen Abschied bekommen von den Fans. Er hat auch emotional reagiert. Also das ist alles, das wirkt jetzt nicht so, als käme da ein schlechter Kerl, ne? Sondern das scheint einer zu sein, der mit vollem Herzen dabei ist. Und da ist er, glaube ich, hier gut aufgehoben in Köln.
Absolut. Also, man sagt, es ist ein Führungsspieler, der nicht viel spricht, sondern durch seine Taten auf dem Platz.
Ich habe gerade so Erinnerungen.
der das dadurch zeigt, der dadurch eine Mannschaft führt, der als gutes Beispiel vorangeht. Wir sind gespannt, wir freuen uns. Und wir freuen uns noch mehr, wenn der Spieler dann tatsächlich auch diese ganzen Erwartungen erfüllt.
Das ist ja genau der Punkt. Ne? Wenn er es am Ende nicht bringt oder leistungstechnisch da nicht mithalten kann mit dem, aber gut, das ist so. Ja, ich denke über Christian Keller und überhaupt über die Entscheidungsträger, die haben ja einiges jetzt in diesem Jahr aushalten müssen. Die Trainer, brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, das ist ja heute, wie viel haben wir jetzt? Das ist der dritte, ne? Der dritte, so in diesem Jahr 2024, wenn wir jetzt
Also der dritte, der unter Führung von Christian Keller. Fassen wir es mal so zusammen.
Also dem sein Halbzeitzeugnis habe ich eben geschrieben schon, nur von wegen, dass da einiges jetzt mit dieser Flexibilität, also da hat er für mich also wirklich dazu gewonnen. Und am Anfang sah das ja auch geil aus, wie die gespielt haben. Das war noch nicht effektiv.
Ja.
Also von daher, dass er es dann geändert hat, finde ich sehr positiv. Sein In-Game-Coaching bin ich jetzt nicht unbedingt der Fan von.
Da muss man sich noch ein bisschen dran gewöhnen, tatsächlich, ja.
Aber ich meine, es wäre schon besser geworden, aber gut, vielleicht muss er sich auch an die Liga gewöhnen. Das wissen wir auch nicht. Ne? Also er kennt das ja alles noch nicht. Auch gestern kam das Auto nicht das erste Mal.
Ja. Und außerdem, wenn man so als Nicht-Rheinländer nach Köln kommt, ins Zentrum, da hat auch jeder seine eigene Herangehensweise, sich diese Welt zu erschließen. Und ich glaube, dass Gerhard Struber sicherlich eine andere Art hat als Steffen Baumgart, der wiederum eine ganz andere Art hatte als der Kollege Schulz.
Ja.
Und so macht das jeder so für sich. Und wir werden sehen, was bei rauskommt und wie er in Köln dann sein Profil gewinnt, weil irgendwann braucht man ein Profil als FC-Trainer und er ist gerade dabei, sich eins zu erarbeiten.
Das muss er auch, aber ich finde es eigentlich gut, wie er es macht, weil es gibt ein paar Sachen, die am Anfang bemängelt wurden. Er ist aber er ist nicht so kommunikativ in der Stadt. Also wenn man das vergleicht mit seinem Landsmann Peter Stöger, der war ja hier sozusagen so aus wie der Prinz Karneval. Ja. Ne, so. Und er ist genau das Gegenteil. Er hält sich eigentlich komplett raus aus allem.
Ich denke mal, also dass er sich nicht so schnell verhaften lässt von Dingen, ne? Dass er aber den Dingen sehr offen, ich habe mich ganz lange schon mit ihm über den Karneval unterhalten, mal in einem Interview, dass er den Dingen sehr offen gegenübersteht, aber das halt so auf seine Art macht. Und ich glaube, es ist immer wichtig für jeden Menschen und gerade in solchen Positionen wie erster FC Köln Trainer, authentisch zu bleiben. Mhm. Also der darf nicht irgendwas machen, was nicht zu ihm passt. Und weil dann geht's nach hinten los. Und wenn das seine Art ist, das vielleicht ein bisschen langsamer zu machen, sich das erstmal genau anzugucken, dann aber trotzdem in die Vollen zu gehen. Ne? Wir werden sehen im Karneval, wie es aussieht in seinem ersten. Und,
ne? Ja, den kriegen wir schon hin.
Ja, ja, beim Steffen ist es ein bisschen in die Hose gegangen. Ja,
das stimmt wohl. Ja, da haben wir uns ja auch hier lange unterhalten mit. Da war Christian Löhr hier, der hat da aus dem Nähkästchen geplaudert. Also ja, ist ja jetzt Vergangenheit, aber klar, da ist einiges schief gelaufen.
Ja, da ist auf jeden Fall. Die Ablenkung war sehr groß auf einmal.
Ja, dann kam ja auch das 75-jährige Jubiläum noch dazu.
War schon ein bisschen viel auf einmal.
Ja, das war dann noch der Karneval und dann haben die noch gegen Frankfurt 3-0 gewonnen. Das kam ja alles zusammen. Ne?
Also, genau.
Dann waren 3 Wochen lang nur Party angesagt und auf einmal waren alle krank. Naja. Genau.
Aber der Trainer ist auf einem guten Weg und sich zu profilieren tatsächlich. Hat sich freigeschwommen durch seine Entscheidung. Und jetzt werden wir sehen, wie er die Mannschaft weiterentwickelt. Er hat ein schönes Trainingslager jetzt in der Nähe von Marbella im Januar. Und
wirst du da sein?
Ja.
Ja, schön.
Ja, das ist immer, Wintertrainingslager ist auch...
ich muss aus erster Hand von der Rundschau.
Ja, auf jeden Fall. Schön natürlich in der Sonne zu sein im Januar, aber auch immer im Trainingslager gute Einblicke bekommen in die Arbeit der Mannschaft, wenn man zweimal am Tag beim Training dabei ist, drumherum auch nichts anderes zu tun hat, als sich mit der Mannschaft zu beschäftigen. Man führt viele Gespräche. Also wir werden das genau beobachten und wir sind auch alle vor Ort, die Kölner Medien. Und ich finde es spannend sowas. Und dann kommt der HSV und dann wissen wir gleich, wo es hinführt.
Und da haben wir ja noch was gut zu machen. Das erste Spiel, wissen wir alle, wie es ausgegangen ist, auch wenn es ziemlich unglücklich war. Ne? Aber das würden wir gerne drehen. Und schade, dass Steffen Baumgart nicht mehr da ist.
Finde ich auch, ja.
Hätte ich eigentlich ganz gut gefunden. Gut, ist halt so. Ich habe noch eine Sache zu Struber zu sagen. Und zwar... Mir ist bei der letzten PK, also vor dem Spiel, was aufgefallen. Also erstmal hat er das Wort Winterkönig wieder eingeführt.
Schön, ne?
Das war so die erste Erinnerung, dass er wieder ein bisschen was, auch der Satz wieder rüberkam. Das fand ich so klasse, weil da fragte jemand, von wegen, was würde das denn bedeuten, wenn wir
jetzt Herbstmeister? Ich war es tatsächlich.
Ach, ja, genau. Du warst es auch noch. Ja, ich habe jetzt nicht mehr gewusst, wer es war. Ja. Und von wegen, dann stutzt er so einen Moment und dann kommt diese schöne Antwort, und zwar überhaupt kein Dinglisch, was er ja gerne benutzt, oder österreichisches Dinglisch, sondern so richtig, jo, das mal Winterkönig sein. Ne? Also und sofort dachte ich, herrlich, wunderbar.
Ja, das ist gut.
Und da hat auch irgendjemand in einem Forum geschrieben, von wegen sein bisher ehrlichster Moment.
Ja.
Also sein bisher kölsches oder generell so. Sein Moment, wo er wirklich er selbst war.
Ja, ja.
Das fand ich toll.
Ja.
Und dann haben ja auch heute alle wieder aufgenommen. Winterkönig, überall zu lesen.
Ja, er ist halt ein Ösi und da gibt es halt richtig Winter noch. Ne? Und dann kommt das halt schneller raus. Ne?
Ich finde es auch einen schönen Begriff, muss ich ehrlich sagen.
Was Besseres als Herbstmeisterschaft.
Ja,
ne?
Weil ja, ja klar.
Im Winter, ne?
Ja, genau, wir sind jetzt im Winter, der hat gerade angefangen, also von daher passt's. Ja, ne? Über Christian Keller will ich eigentlich kein Zeugnis mehr ausstellen. Wir haben in den letzten Wochen, Monaten so oft über ihn debattiert hier, das wurde mir dann auch schon ein bisschen zu viel. Trotzdem möchte ich natürlich deine Meinung zu ihm wissen. Glaubst du, er kann das noch drehen? Also er hat noch die Gelegenheit, mit dem Aufstieg sozusagen wieder die Reputation, die er sich teilweise schon verloren hat, wieder zurückzuerarbeiten.
Ja, also der Aufstieg ist dann in dem Zusammenhang natürlich Pflicht.
Ja.
Also ohne Aufstieg wird es keine Zukunft für Christian Keller geben in Köln, also keine langfristige. Wenn der FC nicht aufsteigt im Sommer, gehe ich mal von aus, dass sich sowieso alles auf den Kopf stellt hier personell. Dann muss man halt sehen, wie es weitergeht. Aber ich glaube schon, dass er die Chance auch verdient hat, weil er hat dem Club auch ein paar gute Sachen mit auf den Weg gegeben und diese Nachhaltigkeit in Struktur, die finanzielle Struktur vor allen Dingen, da will ich auch Philipp Thüroff mit nennen, der in meinen Augen ein absoluter Profi ist, was das betrifft. Das sind natürlich Dinge, die nicht sichtbar sind. Also nicht so sichtbar für den Fan, der ins Stadion geht und ein Spiel sieht und gewinnen will und feiern will, sondern das sind halt Dinge, die den Club langfristig aufstellen sollen. Und wenn der Club aufsteigt, ist die Chance da, dass das in der Struktur, die jetzt aufgebaut worden ist, auch gelingt.
Ja, okay.
Das ist seine Arbeit, die hat er in Regensburg geleistet. Mhm. Dass Köln ein anderes Pflaster ist, wissen wir alle.
Ja.
Ja, und dass es hier schwieriger ist und mehr Einflüsse von außen kommen, ist auch klar. Aber ich denke schon, dass auch ein neuer Vorstand, sollte er denn kommen, dann mit Christian Keller sicherlich weiterarbeiten kann.
Es ist ja generell, weil du es gerade auch erwähnt hast mit dem Vorstand, ist ja eine andere Geschichte nochmal, die aber sehr eng mit Christian Keller verbunden ist natürlich, weil dieser Vorstand sich doch sehr eng mit ihm zusammen verbandelt ist, kann man schon sagen. Er hat ja diesen Mann geholt und hat gesagt, das ist unsere 10 von 10, wie es immer so schön heißt, das ist die absolute Ideallösung. Und die ziehen es ja durch. Man kann ihnen viel vorwerfen, aber das machen sie ja. Sie ziehen es durch, aber der Vorstand selber ist ja schwer unter Beschuss. Ist auch nicht sonderlich erfolgreich in seiner Kommunikation. Ne, das haben wir ja auch schon oft genug besprochen, ist auch kein Geheimnis. Und scheint ja auch auf Abruf zu sein. Also da könnte natürlich, glaubst du, dass an der Front, wenn jetzt im Frühjahr irgendwann vielleicht die ersten Namen genannt werden, nochmal Unruhe reinkommen kann, die nachher dann auch den sportlichen Aufstieg gefährden kann?
Also den Zusammenhang würde ich nicht herstellen. Ja. Unruhe um den Vorstand ist, glaube ich, Tagesgeschäft mittlerweile beim 1. FC Köln. Ja. Also Unruhe gibt es da ständig, kommunikativ. Das Problem ist, glaube ich, dass dieser Vorstand doch sehr uneitel unterwegs ist insgesamt. Und dann ist es halt auch schwierig, sich in der Öffentlichkeit gut darstellen zu können, wenn man uneitel ist. Ne? Also weil man ja auch nicht so viel Wert darauf legt. Und
Aber denen fehlt auch ein bisschen das Fingerspitzengefühl.
Ja, natürlich fehlt ihnen auch oft das Fingerspitzengefühl, aber ich denke, dass diese Kontinuität, die der Vorstand in diesem Club versucht reinzubringen, zumindest als Oberbegriff schon die richtige Politik ist.
Ne? Ja.
Ob das dann immer alles so glücklich umgesetzt worden ist, steht auf einem anderen Blatt Papier und da gibt es ja auch genug Meinungen zu.
Mhm.
Aber grundsätzlich tut es dem Club, glaube ich, mal ganz gut, eine Kontinuität zu haben, auch im sportlichen Erfolg, dass es nicht immer rauf und runter geht.
Ja.
Das ist ihnen nicht gelungen.
Das ist doch mal die Frage. Ne? Also wir stellen uns auch oft die Frage, Kontinuität, ja, gut, positiv, aber nicht um der Kontinuität willen. Ne? Also es darf nicht sein, dass du, wenn, das ist ja das, was auch die Diskussion um Christian Keller immer wieder befeuert hat. Ich meine, es hat viel, gerade in Köln sehr viele, aber nicht nur in Köln, sehr viele Geschäftsführer hätten das nicht im Job überstanden, dass da passiert war.
Ja, das stimmt. Das wäre ein normaler Reflex gewesen. Also ich glaube, der wäre schon vor dem Abstieg 2-3 Mal rausgeflogen, wenn da andere Entscheidungsträger gewesen wären. Es wird sich jetzt im Sommer zeigen, ob das die richtige Entscheidung war. Und dann wird es sich über den Sommer hinaus zeigen müssen, ob es die richtige Entscheidung war. Also das geht ja immer weiter.
Natürlich, ja klar.
Also der Mann steht ja ständig im Fokus. Ja, in jeder Transferperiode muss er liefern und er wird immer danach beurteilt werden. Er wird danach beurteilt werden, wie der sportliche Erfolg ist und der wird nie in Ruhe gelassen.
Nee, das stimmt wohl. Ja.
Gerade also, nicht in Köln. Ne?
Na, das Gehalt ist natürlich ein Stück weit auch Schmerzensgeld. Das kommt
dazu. Ich finde es schon auch bemerkenswert, dass er das jetzt so aushält und also. Das muss man ja auch erstmal können als Mensch. Ne? Das
ist richtig. Haben ja auch einige schon mal, hat es in der Vergangenheit auch schon Beispiele gegeben, die dann auch zurückgetreten sind, weil sie gesagt haben, ich will einerseits Verantwortung übernehmen, vielleicht aber auch, weil es ihnen ein bisschen zu viel wurde. Kann man ja auch verstehen. Ne? Weil wenn du hier in der Öffentlichkeit und jeder misst deine Leistung sozusagen jede Woche, ne, und obwohl du ja gar nicht immer sofort Einfluss drauf hast,
jedenfalls
nicht kurzfristig, nur mittel- bis langfristig, dann ist das sicher nicht einfach. Aber gut, er hat sich dafür entschieden und muss damit klarkommen. Genau. Er schafft das schon.
Ja, also.
Aber macht er gut.
Ja, macht er gut. Also was man ihm auf jeden Fall zugutehalten kann, ist, dass es ein sehr korrekter Mensch ist.
Ja.
Ja? Und auch ehrlich, als wir ihn gestern gefragt haben, wie sieht's aus mit Wintertransfers, hat er ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ja, ob wir bis zum Trainingslager noch jemanden vermelden können, weil es nicht nur an uns hängt. Das, was ich vorhin schon erklärt habe, dass da mehrere Seiten drin beteiligt sind. Also er macht da irgendwie keine politischen Aussagen, sondern er sagt schon halt, es ist halt schwierig gerade und ich würde es mir anders wünschen, aber es ist halt so.
Und naja, der hängt jetzt dann eine vom anderen ab und da muss er abwarten.
Er ist zumindest korrekt und
das sollte man um Gottes Willen auch nie in Abrede stellen und genau wenn es dann der Punkt auch ihn beschreibt, auch herausstellen. Ne? Diese Korrektheit ist ja nicht immer selbstverständlich.
Nee, in dem Geschäft sowieso nicht. Da gab es sicherlich ein paar Vorgänger, die auch ein bisschen anders gearbeitet haben.
Das soll, hab ich, ist mir mal zu Ohren gekommen. Aber lassen wir das jetzt mal weg. Ist ja Vergangenheit.
Genau.
Ja, 2025 steht also vor der Tür und der 1. FC Köln wünscht sich den Aufstieg. Wir haben eben schon festgestellt, der ist eigentlich Pflicht. Ist auch möglich. Und
absolut.
Bist du eigentlich auch gehörst du zu der Fraktion von Leuten, die sagen, der FC bräuchte sich theoretisch gar nicht mehr verstärken, die schaffen das auch so?
Nee, bin ich nicht der Meinung. Also ich finde schon, dass man Optionen haben muss. Also wir haben über den Rechtsverteidiger brauchen wir gar nicht sprechen. Das war oberste Priorität, weil das war eine wirkliche Achillesferse. Dann Innenverteidiger ist für mich auch Pflicht eigentlich, weil, wie gesagt, zu dünn besetzt, zu wenig Optionen. Und wenn man noch einen guten Neuner hat, kann das nie schaden. Auch wenn man zwei Jungs hat, die da vorne sicherlich gut performen. Mhm. Bei Damien muss man auswärts immer noch mal ein bisschen gucken. Zu Hause spielt er besser als auswärts. Muss man auch vielleicht noch mal gucken, woran das liegt. Nein, wir brauchen Verstärkung.
Ja, okay.
Und jetzt dürfen wir ja auch wieder. Und deswegen, deswegen sollte man auch Gebrauch davon machen. Das gehört zum normalen Geschäft.
Ja.
Und ich glaube, dass es der Mannschaft auch gut tut, jetzt nochmal so ein bisschen frischen Wind mit anderen Typen reinzubekommen.
Das hat ja schon gut getan, als einige Leihrückkehrer wiederkamen. Lembo, den nenne ich mal als einen, dass da auch frisches Blut wieder kam, wieder zurückkam sozusagen. Und auch Leute, die auch diese Niederlagenserie nicht im Hinterkopf hatten. Mhm. Also das war ja auch so ein kleines Manko. Der FC, haben wir ja eben festgestellt, musste ja erst wieder siegen lernen.
Ja, tatsächlich. Ja, musste erst mal wieder an sich glauben können.
Ja, wir gehen einfach jetzt mal positiv ins neue Jahr, würde ich sagen. Ne? Weil man ist Tabellenführer, trotz dieser des eigentlich furchtbaren Jahres. Das ist schon schön.
Ja.
Das nehmen wir mit. Und
setzen wir mal einen Haken dran und gucken. Ne? Der FC ist Tabellenführer, Winterkönig und darf wieder Spieler verpflichten.
Ja, also was soll denn passieren? Ne? Also, die Weltherrschaft ist sozusagen schon erobert. Aber trotzdem muss ich dich noch ein paar Sachen fragen. Dann machen wir auch langsam Schluss. Wer ist für dich jetzt der größte Konkurrent da? Glaubst du, dass die Liga so bleibt bis zum Schluss? Oder wird sich das schon noch ein bisschen weiter auseinander dividieren sozusagen?
Ich habe jetzt, glaube ich, bis auf das Fürth-Spiel und den HSV alle Spiele gesehen. Ich würde Hamburg auf jeden Fall natürlich dazu zählen, weil auch der Kader gut ist und auch weil Davy Selke da gut funktioniert. Und von den Spielen, die ich gesehen habe, würde ich auf jeden Fall sagen, Karlsruhe ist ein Konkurrent, weil die schon auch einen sehr schönen Fußball spielen. Die sind hinten noch ein bisschen offen, aber so von der Struktur im Spiel macht Christian Eichner das sehr gut. Also Karlsruhe, Hamburg ist für mich ein Konkurrent und alles andere muss man hinter sich lassen. Ne?
Ja. Jetzt, wie gesagt, umso eher, ne, weil man ja mit stärkeren...
Aber wenn man nur die drei sieht, dann ist man ja auf jeden Fall schon mal, spielt man um den Aufstieg mit. Ne?
Das wünschen wir uns alle und wie gesagt, ein bisschen feiern werde ich natürlich auch, weil sollte es passieren, aber halt zart schaumgebremst.
Ja.
Wie das ein Kölner eben so macht.
Ja.
Ja, da kann ich dir erstmal nur Danke sagen, Martin.
Ja, gerne. Schön, dass ich hier sein durfte. Und ich sage immer nur, ein Jahr zweite Liga reicht.
Ne? Das finde ich auch absolut ausreichend. Und dann bitte wieder zurück da, wo der FC natürlich hingehört. Aber das muss er sich auch verdienen. In diesem Sinne würde ich mich jetzt bei euch kurz verabschieden wollen. Nicht vorher nochmal, um mich bei euch zu bedanken. Weil wir haben, die Thekenphilosophen sind ja seit 2 Jahren am Start. Allerdings haben wir erst im April so richtig angefangen, das Ganze auch im Wochenrhythmus zu machen. Schuld daran, in Anführungsstrichen, ist ja der Julian, der heute leider nicht da ist. Der kriegt natürlich noch sein Fass und von mir auch nochmal ein dickes Dankeschön, Julian. Ohne dich wäre das alles so nicht möglich gewesen. Hast du wirklich hervorragend hier mitgemacht bei der ganzen Geschichte. Wie gesagt, persönlich sage ich dir das auch noch. Aber dir natürlich auch frohe Weihnachten, werd jetzt noch gesund, damit du unterm Baum auch ordentlich unter Tannenbaum singen kannst. Ich weiß, du hast eine wunderbare Singstimme. Heute Morgen die Sprachnachricht, die war nicht ganz so schön, aber das liegt ja auch an der Krankheit. Ja, und natürlich muss ich mich auch bei euch bedanken, Zuhörer und Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuhörerinnen. Ihr habt toll mitgemacht. Ihr habt uns ein super Jahr ermöglicht. Wir haben doppelt so viele Aufrufe wie im letzten Jahr und wir arbeiten daran, das noch weiter zu steigern mit eurer Hilfe. Und ich verspreche, fürs Jahr 2025 am Ton werden wir auch noch arbeiten. Der wird noch ein bisschen besser. Letzte Woche gab es, glaube ich, ein paar Probleme, aber das werden wir hoffentlich diesmal in den Griff kriegen. Ja, an dieser Stelle nochmal lieben Dank, Martin, und wir hören und sehen uns im neuen Jahr. Frohe Weihnachten, macht es gut, bis bald, tschüss zusammen.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf Sendung.